Ja, wie hast du deine Mitmenschen in der letzten Woche so wahrgenommen? Wir sind ja mitten in der Jakobusreihe. Danke, Michael, dass du schon mal Werbung gemacht hast. Ich werde auch noch Werbung dafür machen. Werbung, dass ihr euch mit einklingt und den Jakobusbrief wirklich lest. Nehmt euch hinten ein Booklet mit. Erinnert euch mit der Seife am Waschbecken immer wieder daran, dass ihr euch ordentlich mit Jakobus einseift und auch gründlich wascht. Also, wir stecken da mittendrin und letzte Woche ging es ja mit dem Thema alle gleich. Heute leg los, aber letzte Woche alle gleich. Drum zu fragen und zu, wie behandle ich meine Mitmenschen? Wie nehme ich sie wahr? Wie merke ich, wer sie sind, wie sie ticken? Ich weiß nicht, hast du dich dabei erwischt, wie du Menschen unterschiedlich behandelt hast? Keine Ahnung. Also ich würde gerne in eure Köpfe reinschauen. Ich habe nur gedacht, ich muss euch nochmal dran erinnern, weil was letzte Woche war, scheint ja oft schon so weit weg, wenn jetzt heute die nächste Predigt über einen herrollt. Wir sind ja noch nicht fertig mit Jakobus. Ich hoffe, ihr erinnert euch aber an die Grundlage, die wir bei Jakobus nie vergessen dürfen. Habt ihr das noch am Schirm? Weil sonst kann ich nicht weiter predigen. Nein, ich finde das total wichtig, weil Jakobus so ein Brief ist, der uns dauernd auffordert, irgendwas zu tun und zu ändern, dürfen wir nicht diese ersten kleinen wenigen Verse vergessen. Ich habe sie euch nochmal mitgebracht, Jakobus 1, Vers 18. Es war sein Wille, dass er uns durch das Wort der Wahrheit, durch die rettende Botschaft neues Leben geschenkt hat, nicht durch die Taten. Ich werde es heute nochmal ausführlich sagen. Aber das ist die Grundlage und ich habe nochmal Jakobus 2, Vers 1 dazugepackt. Liebe Brüder und Schwestern, ihr glaubt doch an unseren Herrn Jesus Christus und der ist eben nicht irgendjemand, sondern der, dem allein die Ehre und alle Herrlichkeit zusteht. Und also bitte, bitte, wir werden noch, ja, wir haben es euch ja schon angedroht, länger über den Jakobusbrief predigen und ihn hoffentlich auch daheim lesen. Aber vergesst bei allen Aufforderungen, die ihr in diesem Brief liest und die jede seine Berechtigung hat, niemals diese Basis. Weil ohne diese Basis ist es der Versuch, einen Wolkenkratzer ohne Fundament zu bauen. Das ist zum Scheitern verurteilt, das wird garantiert schief gehen, das stürzt in sich zusammen, wenn du nicht weißt, wer Jesus für dich ist und dass er der ist, der dich gerettet hat. Das ist das Fundament. Und wenn du heute hier sitzt und mitten reingeplatzt bist in diese Jakobus-Predigtreihe und gleich von mir noch eine Behandlungsanweisung kriegen wirst, keine Angst, die kommen schon noch. Also nicht von mir, von Jakobus und damit von Gott. Nicht von mir. Fehler. Bitte ich dich wirklich ernsthaft nochmal zu überlegen, wer ist denn dieser Jesus für mich? Weil das die Grundlage ist. Und wenn du heute nicht weiterkommst als zu dieser Frage, dann ist das in Ordnung. Aber ohne die Antwort, wer Jesus ist, brauchst du dir den Rest der Predigt gar nicht unbedingt anhören. Das ist zwar alles nett und schön, kann aber in die falsche Richtung losgehen. Also bitte, von daher, wenn du heute da sitzt und noch nicht weißt, wer dieser Jesus ist, dann komm mit jemand anders drüber ins Gespräch, frag mich nach dem Gottesdienst oder überleg dir doch mal, kannst du diesem Bekenntnis von Jakobus, der da nebenbei sagt, für mich ist es eben der Christus, dem allein die Ehre, die Herrlichkeit zusteht, kannst du diesem Bekenntnis zustimmen? Das ist die Basis, auf der wir weitergehen, wenn ich jetzt heute über Jakobus rede. Ansonsten lege ich dir eine ethische Last auf, die du nicht tragen können wirst. Und das will auch Jesus nicht. Ich habe euch nochmal einen Vers mitgebracht von Jesus diesmal, nicht von Jakobus. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig oder die ihr euch plagt, Luther übersetzt anders, die ihr mühselig und beladen seid, und von eurer Last fast erdrückt werdet, ich will sie euch abnehmen. Das ist Evangelium. Evangelium ist nicht eins draufgepackt zu bekommen, sondern Evangelium ist zu wissen, ich muss es nicht von mir aus machen. Da ist einer, der mich trägt, der sogar meine Last noch nimmt. Und bei Jakobus hat man oft eher das Gefühl, er will noch eine Last draufpacken. Er will noch eins draufwirken. Aber, und drum eben, Jakobus 1, Vers 18, Jakobus 2, Vers 1, immer im Kopf behalten, Jakobus kannte Jesus. Der wollte nichts anders sagen wie Jesus. Der wollte auch nichts korrigieren, was Jesus falsch gemacht hat. Aber er wollte uns halt deutlich machen, dass unser Glaube auch Auswirkungen hat. Und deswegen ist es wichtig zu checken und zu merken, es braucht Jesus in mir, den Heiligen Geist, der mir hilft, dann Schritte zu gehen, die Jakobus ziemlich deutlich erwähnt. Das muss ich schon sagen. Also der ist da ja knallhart. Er wirkt durch mich, aber auch durch dich. Der Heilige Geist, Gott. Und daraus erwächst ein anderes Handeln. Das macht was mit uns. Und wer die Bibellese von Donnerstag oder Freitag noch im Kopf hat, wie gesagt, wer sie nicht mehr im Kopf hat, draußen stehen noch die letzten fertig gepackten Taschen. Danach müsste man neu packen, ein paar haben wir noch. Aber nehmt euch da ruhig was mit, wenn ihr was dafür gibt, ist es schön. Ansonsten laden wir euch herzlich ein. Hauptsache, ihr lest mit. Und wenn du am Stream sitzt und dir gerade denkst, ich bin aber immer noch nie vorbeigekommen, dann änders. Dann komm einfach vorbei, ruf unter der Woche an, wir geben dir eine Tasche. Kriegen wir alles hin. Also Grundlage habt ihr kapiert, ich will mich nicht zu viel wiederholen und wir feiern heute Taufe und eigentlich muss ich mich deswegen schon nochmal wiederholen, weil Taufe ist genau das. Taufe ist dieses Bekenntnis von euch, ja, das ist mein Herr, aber dieses Bekenntnis von Gott und es braucht nichts. Ich musste nicht erst mit denen da sitzen und erst mal prüfen, Checkliste, wie gehen sie mit Menschen um, Checkliste, wie machen sie das, Checkliste, sind sie im Glauben schon geheiligt genug, Checkliste. Nein, es ist Gottes Zusage an uns. Natürlich braucht es mein Ja dazu, werdet ihr noch geben dürfen. Aber es ist Gott, der uns, nicht nur euch zwei, die ihr heute ins Taufbecken steigt, der uns dieses geniale Ja entgegenstreckt. Ist doch cool, jetzt heute Taufe zu feiern und das nochmal vor Augen gemalt zu kriegen, was die Grundlage von Jakobus ist. Und Taufe ist dieses Zeichen Gottes, ich bin mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden, ich muss es nicht selber packen. Jesus hat es für mich getan. So, und jetzt Kapitel 2, Abvers 14. Das ist unser Predigttext heute. Ich habe ihn recht kurz gefasst, aber wer will, darf ihn daheim gerne bis Vers 26 weiterlesen. Ich werde das nebenbei erwähnen, aber wir schauen uns nur die ersten drei Verse konkret an. Da steht, liebe Brüder und Schwestern, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen? Kann ihn ein solcher Glaube vor Gottes Urteil retten? Keine Ahnung, wie es euch geht. Habe ich nicht gerade behauptet, es braucht nur Glauben? Und dann schreibt Jakobus das und stellt diese Frage in den Raum, wo man implizit schon merkt, ich kann da eigentlich nur ja antworten. Stellt diese Frage in den Raum, braucht es doch eigenes Werk, um gerettet zu werden? Also ein dickes Aber, was Gott da in den Raum stellt. Oder nicht Gott, Jakobus. Und ich muss sagen, wir schauen dieses Aber jetzt ganz bewusst ziemlich genau an, weil dieses Aber kann dir deinen ganzen Glauben kaputt machen, wenn du es falsch verstehst. Wenn du dieses Aber hörst, Gottes Leistung reicht nicht, dann wird dir das den Füßen unter den Boden wegziehen. Also auf was baut dein Glaube? Und das ist wichtig und darum habe ich gedacht, ich versuche es euch mal bildlich zu machen. Ich habe ja gerade erzählt, wir brauchen für die Taufe nur den Glauben. Dieses bewusste Entschiedensein, ja, dieser Jesus, der ist für mich ans Kreuz gegangen, der hat mich gerettet. Gott hat alles in der Hand. Ich habe mir gedacht, wie kann man das bildlich machen und habe mal wieder in die Spielzeugkiste meine Kinder, zum Glück haben sie noch Spielzeug, gegriffen und gedacht, ich bringe mal jemanden mit. Also hier einer aus der Fraktion, ich sage nicht Firmennamen. Aber Glaube ist so ein Stück so ähnlich, ich habe es nicht in meiner Hand, sondern ich hänge mich an Gott ran. Und er macht das, dass ich zu ihm kommen kann, sozusagen. Beziehungsweise er kommt uns schon auch noch entgegen. Aber es ist nicht eigene Leistung. Ich kann nichts machen. Ich habe das irgendwann mal vorgemacht mit dem Seil, was hier rumbaumelt, um den echten Menschen. Aber ich kann nichts machen. Ich kann da hochklettern, ist schwierig und ähnliches. Ich komme nicht hoch zu Gott. Aber ich hänge mich dran und das ist Glaube. Was wir oft genug versuchen und was jetzt dieses Aber von Jakobus so ein bisschen uns vor Augen malt ist, einer von der anderen Fraktion, ist zu sagen, ach, komm, ich versuch's mal. Ich versuche gut zu leben und ich versuche auch nicht zu lügen und ich gehe auch gut mit meinem Geld um und dann achte ich noch drauf, welche Sachen ich kaufe und dann gucke ich noch das. Und so geht es weiter. Vielleicht auch das, was Jakobus hier sagt. Ich versuche, dass mein Glauben praktisch wird. Ich versuche, weiß ich was. Und ich baue und ich baue und ich bin tierisch fertig und komme vielleicht so auf die Höhe hoch. Und bin schon ganz stolz auf mich übrigens. Ja. Aber der Weg zu Gott, mein Seil ist viel zu kurz, die Decke ist viel zu niedrig. Also es ist eigentlich unmöglich, wenn ich versuche, es selber hinzukriegen. Und das ist der Spagat, in dem wir stecken. Ja? Baue ich auf meine Leistung? Sage ich, meine Werke sind es, die mich zu Gott bringen? Oder ist es Gott, der mich zu ihm hinziehen darf, in seine Gegenwart bringen, quasi nach oben ziehen? Ich habe vergessen, hier einen Haken hinzumachen, um das ihr die ganze Zeit so bildlich da vor euren Augen zu haben. Ihr merkt schon, es ist echt schwierig. Und wenn Jakobus dieses Aber sagt, meint er nicht das. Ja, er meint nicht, dass ich es doch selber in die Hand nehmen muss. Er sagt, bleib bitte bei dem. Aber weil du so beschenkt bist, überleg mal, ob das nicht Auswirkungen für dein Leben haben sollte. Also, um nochmal auf Jesus zurückzukommen, es gilt, ich nehme dir die Last ab, weg damit. Braucht man nicht, ja? Wir brauchen nicht Werke stapeln, um in Gottes Gegenwart zu dürfen. Allein der Glaube rettet, so hat es Luther gesagt, sola fide. Stephen hat mich vorhin angesprochen, hat gesagt, hier, weißt du eigentlich, Luther und der Jakobusbrief, ja, strohene Epistel. Genau aus dem Grund, weil Luther das gesehen hat und gesagt, das geht doch nicht, allein der Glaube rettet. Ja, da war er richtig hart und ich kann mir vorstellen, wie er richtig laut wurde dabei. Und er hat recht. Er hat recht. Das ist die Schwachstelle bei Jakobus, dass man zu schnell sieht, was man tun soll und vergisst, dass die Basis da ist. Aber ich bin mir sicher, Luther hat Jakobus ein bisschen Unrecht getan, weil er den hinteren Teil betont hat und den vorderen weg und dann lieber alles über Bord geworfen hat. Und ich will nicht sola fide aufweichen, dieses allein der Glaube. Aber wir müssen uns das vor Augen malen. Wir sind Abhängige und unser Glaube darf trotzdem Konsequenzen haben. Nicht, damit ich gerettet werde, sondern weil er was mit mir macht. Und das ist diese feine Nuance. Ich hoffe, ihr habt diese feine Nuance im Aber jetzt kapiert. Ich kann das auch noch ein paar Mal in die Ecke werfen. Nur, das ist so wichtig, weil sonst zieht es euch den Boden weg. Sonst werdet ihr vielleicht nicht heute dastehen, weil ihr noch denkt, ich kriege das hin mit dem Glauben. Aber irgendwann in eurem Leben steht ihr da und denkt euch, mir hat es jetzt den Boden weggezogen und dieser Scheißglaube, das kriegt doch kein Mensch hin. Ja, natürlich kriegt es kein Mensch hin, darum kam ja Jesus. Also das ist so wichtig, dass ich gerne die halbe Predigt drauf verwende. Also habe ich jetzt schon fast geschafft. So, ihr habt es jetzt hoffentlich kapiert, jetzt kommt die Nuance und Jakobus hinterfragt es und sagt, wenn du dich für diesen Jesus entschieden hast, wird das auch sichtbar in deinem Leben? Was hat das für Auswirkungen? Und da kommen wir jetzt an eine Grenze, wo wir merken, unsere kulturelle Prägung ist da vielleicht nicht förderlich, weil, ich weiß nicht, wie ihr aufgewachsen seid, und ich liebe Kapitalismus übrigens, ja, ich habe nichts dagegen, aber der Kapitalismus hat ja so diese Art in sich und wir sind alle, also die in Deutschland zumindest aufgewachsen sind, sind so ein Stück kapitalistisch aufgewachsen, natürlich sozialer Kapitalismus, ja, nicht ganz freier oder sowas, aber er prägt uns im Sinne von, mach was, dann hast was und setz das, was du hast, so ein, damit es dir was bringt. Also das fängt schon in der Schule an. Ich weiß nicht, wie ihr gelernt habt. Ich habe immer gelernt, wenn ich wusste, dass eine X geschrieben wird. Weil dann bringt es mir was. Sonst war ich mir nicht immer so sicher, ob mir das bringt. Also ich habe versucht, mit dem Einsatz, den ich geben wollte und konnte, das Maximum rauszuholen. Wir gehen, also ich schätze, die meisten von uns gehen arbeiten. Manche sind schon Pensionisten, Rentner und Ähnliches. Aber der Rest der Bevölkerung darf meistens gehen müssen. Warum? Weil wir gerne eine Rückerstattung haben. Die wenigsten gehen einfach an Arbeiten und sagen, ach, das Geld kannst du behalten. Ja? Brauche ich gar nicht. Interessiert mich nicht. Ich auch. Ja, ich freue mich auch, dass ich was überwiesen kriege. Ist eigentlich kapitalistische Prägung. Also was bringt mir mein Job? Den Scheiß mache ich aber nicht für das Geld. Weiß nicht, ob euch der Satz mal in den Kopf kam. Es ist kapitalistische Prägung, ja? Also ihr merkt, wir sind da so geprägt und jetzt sind wir das leider von Natur aus auch im Glauben. Du sitzt heute hier. Ich weiß nicht, was du gedacht hast. Vielleicht hast du dir überlegt, ich weiß nicht, aufstehen. Bringt mir die Predigt was? Bringt mir dieser Gott? Ja, ihr mancher lacht, aber machen wir das nicht unbewusst zu reflektieren? Und wenn es uns aus unseren Augen nichts bringt, dann kommen wir halt nicht. Ja, man kann auch schön frühstücken heute Morgen, ja, oder viele andere Dinge tun oder auch in eine andere Gemeinde gehen, weil die vielleicht mehr bringt. Ich will das gar nicht böse meinen, aber einfach nur mal euch ein bisschen so vom Kopf stoßen und schütteln, wo haben wir dieses Prinzip, das bringt's mir was? Nicht der andere oder irgendwas, sondern bringt's mir was? Intus bei uns. Und ich will das hinterfragen, weil Jakobus sagt an der Stelle, nicht bringt dir dein Glaube was, sondern er fragt, hat dein Glaube Auswirkungen? Ist er an den Taten zu erkennen? Und diese Taten bringen uns erstmal nichts, weil ich bin ja gerettet. Hier, ja, ich brauche nicht irgendeine Tat machen, ich bin gerettet. Die bringt mir quasi nichts. Also wenn ich meine Kosten-Nutzen-Analyse als guter Deutscher oder wie auch immer du auch bist, manche sind ja auch Amerikaner, sind auch nicht anders, glaube ich, oder Kanadier, also die sind von der Prägung her genauso westlich geprägt. Dann haben wir dieses aber magst du das auch beim Glauben? Ich möchte dich da gerade wirklich schütteln und dich eher fragen, was nützt dein Glaube anderen? Ja? Merken sie es überhaupt, dass da jemand ist, der einen Gott mit im Leben hat? Jakobus geht sogar so weit und sagt dann eben, hier, Ziel verfehlt, passt nicht. Ja? Kann dich solcher Glaube retten? Und da sind wir auch wieder bei diesem vorsichtigen Aber. Ich will es uns noch mal lesen. Liebe Brüder und Schwestern, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das nicht zu erkennen? Kann ihn ein solcher Glaube vor Gottes Urteil retten? Und dann fügt er hinzu und macht ein Beispiel. Stellt euch vor, in eurer Gemeinde sind einige in Not. Sie haben weder was anzuziehen noch genug zu essen. Wenn nun einer von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen, was nützt ihnen das, wenn ihr ihnen nicht gebt, was sie zum Leben brauchen? Genauso nutzlos ist ein Glaube, der nicht in die Tat umgesetzt wird. Er ist tot. Wie geht es dir jetzt mit diesem Aber, was Jakobus hier reinsetzt? Also schön ist es nicht, finde ich zumindest, ja? Aber nachvollziehen kann ich es schon. Jakobus schreibt hier von einem Glauben, der nutzlos ist. Jetzt muss man vielleicht erstmal ganz kurz überlegen, ein Glaube, der nicht nutzlos ist und ein Glaube, der nutzlos ist. Was unterscheidet den? Ich würde ganz ehrlich sagen, da geht es um die Ewigkeit. Der Glaube, der nutzlos ist, der bringt mich nicht in die Ewigkeit zu Gott. Sondern da ist zwar vielleicht in meinem Hirn, ja, irgendwie gibt es diesen Gott. Vielleicht kann man so ein bisschen vergleichen, wer aufmerksam in der Bibel im Neuen Testament gelesen hat, der hat festgestellt, Jesus ist ab und zu Menschen mit Dämonen begegnet. Und diese Dämonen, finde ich total witzig, die hatten den Glauben. Die wussten haargenau, dieser Jesus ist stärker als ich. Ich gehe lieber. Ja, also die hatten das Wissen. Aber dieser Glaube hilft dir nicht, um in Ewigkeit bei Gott zu sein. Dieser Glauben ist Kopfwissen. Der hat wahrscheinlich auch keine Auswirkungen, außer dass man wegrennt vor Jesus, weil er vielleicht zu strange ist. Also, um ein Beispiel zu nennen, sie zittern ja sogar vor ihm. Ein nutzloser Glaube ist Lippenbekenntnis. Wenn ich es nur auf meinen Lippen habe und sage, ja, ich finde Gott schon wichtig, aber weiter kommt es nicht, dann wird dich dieser Glaube nicht retten, wenn du Jesus nicht in dein Leben reinlässt. Natürlich müssen wir uns nur entscheiden und ich will nicht dieses allein der Glaube wegradieren, aber ich will dich hinterfragen und dir sagen, die Gratwanderung ist so dünn, wenn Glaube nicht Auswirkungen in dein Leben haben darf, dass ich echt Angst um dich habe. Und im Neuen Testament finden wir das nicht nur bei Jakobus spannenderweise, sondern auch beim von Luther geliebten Paulus und Jesus, finden wir Sätze wie von Jesus, der sagt, wer nicht zu mir Herr sagt, wer nur zu mir Herr sagt, der wird nicht in das Reich Gottes kommen. Krass, gell? Oder erzählt von den Leuten, denen er ein Talent anvertraut und die Angst vor ihm haben und es lieber nicht einsetzen und die weggeschickt werden. Oder der Jünger Johannes fragt im ersten Johannesbrief und sagt, wenn wir Gott lieben, wie können wir dann unseren Bruder nicht lieben? Ist auch nicht weniger. Ja? Oder in Römer 12, Vers 1 sagt Paulus dann eben, der vernünftige Gottesdienst ist nicht das, was wir hier veranstalten, sondern ein verändertes Denken in dir. Also mehr als ein Kopf, ja. Wer die Bibelstellen lesen will, Ich habe ein Handout gemacht, da stehen die drauf. Also auch die, die ich jetzt gerade nebenbei schnell erwähnt habe, könnt ihr einfach lesen. Draußen liegen ein paar aus oder unten unter dem Stream ist es verlinkt, wo ihr es findet. Also von daher hat jeder die Chance, da nochmal nachzulesen. Und für Jakobus ist es an der Stelle eben dieser veränderte Lebensstil. Ja? Wie gehe ich mit meinem Glaubensschwester, mit meinem Glaubensbruder um? Das ist für ihn so der Gradmesser. Und nein, es geht nicht um die Add-ons, sondern es geht um die Grundbedürfnisse. Also er sagt, hier, wenn die zittern und frieren, dann gib du ihnen doch was. Er sagt nicht, wenn die nicht mehr wissen, wo sie mit dem Kühlschrank hin sollen, weil alles voll ist, bring ihnen noch was zu essen vorbei. Das sagt er nicht. Sondern es geht um das, was wirklich nötig ist. Und Glaube hat für ihn praktische, handfeste Konsequenzen. Ist für ihn so logisch wie für Jesus, als er an einem Feigenbaum vorbeigeht, sagt er, hier, dieser Feigenbaum müsste doch Früchte kriegen. Oder Luther nimmt dann immer lieber den Apfelbaum und sagt, hier, wir pflanzen einen Apfelbaum. Warum? Nicht, weil er schön ist, sondern weil er irgendwann Früchte bringen wird. Und ich finde, das ist ein gutes Bild für uns. Glaube hat praktische Konsequenzen. Ich weiß nicht, wer Hans-Peter Reuer noch kennt. Ich denke, einige von uns, aber mittlerweile ist er doch schon einige Jahre tot. Der hat das auch ganz knallhart gesagt über die Heuchelei der Christen. Der sagt hier, die verbergen sich hinter ihrer frommen Maske, die gehen in Gebetskreis und beten für Aufbrüche und Bekehrungen und privat machen sie gar nichts, um das zu fördern. Oder ein Zitat habe ich dann mitgebracht. Sage nicht in der Gemeinde, wie sehr du Jesus liebst, wenn du privat keine Minute mit ihm verbringst. Also sei lieber ehrlich. Ja? Und das schlägt alles in dieselbe Kerbe. Willow Creek, weiß nicht, wem die Gemeinde in Amerika was sagt, die hat in der Studie festgestellt, Christen reifen bis zu einem gewissen Punkt. Man kann Kopfwissen sammeln. Aber ab einem gewissen Punkt wachsen sie im Glauben nur, wenn sie ihn auch umsetzen, wenn sie ein Leben, wenn sie praktisch was tun, nicht wenn sie schön alle Veranstaltungen besuchen, die es überhaupt gibt oder tolle Online-Gottesdienste predigen und weiß ich was konsumieren, sondern wenn sie handeln, wenn sie ihren Glauben ganz praktisch einsetzen. Und ich meine, das ist das, was Jakobus uns hier wirklich ganz platt vor die Nase hauen will. Anders kann man es nicht nennen. Also wirklich ganz klar hinter die Ohren schreiben. Glaube ist mehr als das, was ich sage. Glaube ist auch immer das, was ich tue. Und wenn es nicht der Fall ist, dann liegt der Verdacht nahe, er ist tot. So schreibt es in Vers 17. Ja? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber seid ihr schon mal einem Vegetarier begegnet, der Schnitzel isst? Also ich bin schon Leuten begegnet, die haben gesagt, ich bin Vegetarier, meistens. Ja? Und haben dann fröhlichen Schnitzel gegessen oder irgendwas Ähnliches, weil das schmeckt. Aber das passt doch nicht. Entweder ich bin Vegetarier oder ich bin nicht Vegetarier. Also ich bin es nicht, ganz bewusst. Und ich glaube, so ist auch beim Christsein. Entweder ich bin Christ, dann hat das aber auch Konsequenzen. Nicht, weil ich die machen muss, damit ich gerettet werde, sondern weil es dazugehört, weil es gut für mich und noch viel besser für diese Welt ist. Und das malt uns Jakobus hier knallhart vor Augen. Jemand, der Christ ist, das zeigt sich in seinen Taten, in seinem Handeln. Und nein, das heißt nicht, dass wir perfekt sein müssen hinterher. Gott sei Dank, sonst würde ich nicht hier oben stehen, sonst würde ich weit wegrennen. Ich bin nicht perfekt. Ich habe immer wieder Fehler, ich habe auch immer wieder Dinge, die ich vor Gott verbock und falsch mache, wo ich nicht auf ihn höre. Und ich bin so dankbar, dass ich immer wieder zu ihm kommen kann und er mir die Last abnimmt. Ich muss mich nicht jedes Mal neu taufen lassen oder sowas. Aber ich darf jedes Mal quasi mich wieder in diese Taufe stellen und erleben, wie er mich beschenkt. Und trotzdem dieses Wissen, dass da ein Gott ist, der mich beschenkt und über alles liebt. Ja, das hat auch dazu geholfen, dass ich hier stehe und nicht irgendeinen anderen Job mache. Das hat Auswirkungen. Und nicht jeder muss Pastor oder Pastorin werden. Aber jeder hat seinen Platz von Gott, wo du Auswirkungen machen kannst. Und Jakobus, und das müsst ihr jetzt dann selber lesen, nimmt dann noch zwei Beispiele in diesen Text rein. Wer weiterliest, als erstes Abraham. Und er erzählt ganz kurz diese Szene mit Isaak. Wer sie nicht kennt, lest Jakobusbrief oder die andere Stelle in der Bibel. Ich sage euch die gerne, wo er seinen Sohn opfern soll, wo Gott Gehorsam fordert. Eine der krassesten Stellen, die ich bis heute nicht verstehe, warum Gott das gefordert hat. Aber es geht um Gehorsam, um Dinge, die mir nicht gefallen, die ich nur mache, weil Gott sagt, und bitte geh. Und ich fand es krass, ich weiß nicht, ich habe einen Link zu einem Zoom-Meeting mit zwei ukrainischen Pastoren verschickt, was in München war. Vielleicht war jemand dabei, ich leider nicht, weil ich im Gabenseminar hier unten war. Aber mein Augsburger Kollege war dabei und vorgestern habe ich ihn getroffen und hat gesagt, ihn hat das wieder so bewegt. Wie diese zwei Pastoren sagen, die haben ihre Familie gerade in Deutschland. Der eine hat ein ganz junges Kind, für das sie jahrelang gebetet haben, das ist bekommen. Und wie er jetzt nach Deutschland ausreisen darf, seine Familie besucht und sie heute Morgen, übermorgen irgendwie sowas wieder zurückfahren, weil sie sagen, unser Platz ist in Lviv und in Kharkiv. Nicht irgendwo in Deutschland, wo wir es toll und bequem hätten. Und keiner könnte sie zurückzwingen. Sie gehen zurück, weil sie ihren Auftrag dort sehen. Und ich stehe hier und denke mir, boah, scheiße, ich weiß nicht, was ich machen würde. Ich weiß nicht, ob ich das könnte. Nicht jeder hat so einen krassen Auftrag. Aber das machen die nur wegen Jesus, nicht weil sie es toll finden. Und der zweite Beispiel, was in dem Text kommt, ist dann Rahab, eine Hure, die aber ganz genau weiß, dieser Gott ist wichtiger wie alles, was die Menschen um mich herum sagen und anders handelt und die Kundschaft er versteckt. Ihr müsst die Geschichte nicht kennen, aber es ist bewegend, wie Menschen aufgrund ihres Glaubens handeln und Dinge anders machen. Und ich hoffe, dein Glaube zeigt sich. Wie zeigt sich dein Glaube? In den Finanzen, wie du mit deinem Nächsten umgeht, wie du Menschenfurcht hast oder nicht. Auch wie du schaffst, Vergebung zu leben, Dinge bei Gott abzulegen und nicht selber festzuhalten. Ich will da nochmal dran erinnern, die Mitglieder unter uns wissen schon, der Rest erfährt es jetzt, aber nur in der Ultra-Kurzversion, ich muss das irgendwann länger erzählen. Wir wollen am Buß- und Bettag dieses Jahr ganz bewusst einen Abgeben-Abend machen, weil wir gemerkt haben, wir schleppen so viel mit uns herum. Und wir möchten euch an diesem Abend, 19 Uhr Buß- und Bettag, Mittwochabend, 16. November, glaube ich, wir möchten euch an diesem Abend die Chance geben, wieder bewusst vor Gott zu treten und zu sagen, da ist ein Päckchen. Ich ärgere mich über jemanden. Ich habe was falsch gemacht. Das bewusst in einer symbolischen Geste bei Gott abzulegen. Wir dürfen das als Christen, Dinge nicht selber festzuhalten und zu ringen und alles selber hinzukriegen. Wir dürfen und vielleicht manchmal müssen wir auch bei Gott abgeben, weil es keine bessere Lösung gibt. Damit wollen wir nicht alles unter den Tisch kehren, nur damit ich das auch gleich gesagt habe. Aber wir wollen die Chance geben und sagen, wir brauchen das als Gemeinde immer wieder. Und ich will dich einladen, wenn du noch nichts davon gehört hast, sprech mich oder jemand anders aus der Gemeindeleitung der Mitgliedschaft an und lass dir erzählen, was wir schon alles gedacht haben dazu und was uns dazu bewegt. Aber ich möchte dich vor allem einladen, geh zu diesem Abend und sei dabei. Welche Auswirkungen hat dein Glaube? Das ist die Frage für heute. Welche Früchte bringt er? Nein, die Auswirkungen retten dich nicht. Retten tut dich Jesus. Aber sie gehören dazu. Sie gehören dazu. Und wenn du heute da sitzt und dir denkst, aber mein Leben bringt nur schlechte Früchte, da kommt nur Quatsch raus, dann leg's Jesus hin und bitte ihn, dass er da reinkommt. Weil nicht ich muss gute Früchte produzieren, sondern Jesus und der Heilige Geist durch mich. Und das ist auch was wir kapiert haben müssen. Jakobusbrief kann nicht ich umsetzen. Das kann nur Gott in mir umsetzen. Mit mir Stück für Stück, Schritt für Schritt, dass die Liebe Jesus uns da immer mehr durchdringt. Vielleicht weißt du schon, was dein nächster Schritt sein muss. Und sitzt da und denkst dir, ja, ich weiß es schon seit 3 Jahren. Ich mache dir Mut gehen. Vielleicht sitzt du auch da und denkst, ich weiß aber nicht, was mein nächster Schritt ist. Dann bitte ich dich einfach, bet, frag Gott drum, aber geh auch mutig vorwärts. Ganz oft merken wir erst, was richtig ist, wenn wir losgehen bei Gott. Es ist komisch, aber Petrus hat auch erst gemerkt, als er auf dem Wasser stand, dass es doch trägt. Also ich möchte da wirklich Mut machen. Was ist dein nächster Schritt? Welche Konsequenz hat dein Glaube in deinem Leben? Wie wird er sichtbar? Punkt. Amen.